Kein Spiel meiner Schöpferlaune hat euch sieben in zwei Formen werden lassen, noch weniger meine Sadhana als des Lichtes Widerschein. Der Grundordnungsbahn des Taturjahres sind vorbehaltene Bedingungen gestellt. Derzufolge erst ein Geschöpf zum Kinde wird, und zwar zum freien Kinde aus sich selbst. Aber keines kann die geheimste Verbindung auch nur ahnen, die zwischen mir als Person und mir als Lebensurquell besteht. Hingegen könnt ihr Kraft eigenbewussten Willens, Aufbau, Richtung, Lauf und Ziel der euch übergebenen Werke erkennen lernen. Die selbstständige Tätigkeit ist zu erzielen, damit die Feste keine Scheidung bleibt. Denn ich habe sie nicht meinetwegen so gesetzt, sondern zum höchsten Segen im Finale. Jeder Teilgeist behält in sich die Urzelle seiner Entstehung, seine Zugehörigkeit zum Urkern. Ein Teilgeist kann dieses Zugehörigkeitsgefühl zuschütten, wie man ein Rinnsal mit etwas Sand verdeckt. Aber seht, das Wasser selbst, der Teilgeist, wird darum nichts anderes sein, als er war. Und wenn ein Sonnenball voll Sand darauf geschüttet würde, wohl bliebe er lange Zeit verborgen und könnte sich einst mühsam wieder an das Tageslicht emporarbeiten. Allein, das Wasser rinnt, es drängt voran. Einmal kommt für solchen kleinen Wasserlauf die Stunde, wo er sich zu einem Durchbruch sammelt. Er durchbricht vielleicht an einem anderen Ort die harte Kruste. Dann aber spiegelt er sich wieder rein und klar im Licht der Himmelsfeste, die ihm alsbald zur Pforte wird. Ein Weg zurück zum Urquell, zu mir, dem Ur. Das ist der unverrückbare Segen, der vom Urquell über der Feste allem Kindwerk zugesprochen ward, in jenem Augenblick, als ich den Segen dazu gab. Erkennet aber auch das andere. Ich bin der Höchste, Ur, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt keinen anderen Geist. Damit hat jeder Teilgeist mit mir Verbindung oder findet auch zu mir zurück, sollte einer durch Missbrauch des freien Wille-Gesetzes vom selbst hervorgerufenen Unrecht zugeschüttet werden. Euch leuchtet daher ein, dass ich diese Feste unmöglich als unüberbrückbare Scheidewand errichtete. Denn da müsste ich ja Teile meines Geistes ewig von mir scheiden, sobald sie sich im Sand verlieren. Ich müsste die Urzellen vom Urkern lösen, und somit wäre praktisch alles Kindwerk ein bloßes Gedankenspiel. Dass solches meinem heiligen Urwesen widerspricht, seht ihr ein. Über die Zeit aber, die die der Verbindung oder Loslösung bedarf, wäre mehr zu sagen. Noch könnt ihr das nicht erfassen, weil ihr das Zeitempfinden noch nicht kennt. Ihr hört die Sekunden, Minuten, Stunden und den Tag ein- und ausläuten. Da ihr reichst gesegnet seid, ist euch alles Erleben kurzweilig. Doch an des Tages hohem Mittag tritt der Zeitbegriff allmählich näher, wenn ihr Rückschau halten könnt. Da werdet ihr erstaunen, wie viel hehre Werke sich aneinander reihen. Freude, Arbeit, gute Mittätigkeit lassen die Zeit schnell vergehen. Die ganz gleiche Zeit würde zu unheimlicher Last, sobald ein Kind dem Werk zuwider ist und aus Segen sich ein Fluch ergibt. Jede Art der Zuwiderhandlung muss vom Teilgeist selber ausgeglichen werden, abgesehen von einem möglichen Schöpfungsopfer. Doch wird im Kind zufolge der Urzelle die ursprüngliche Erstehung und das Zugehörigkeitsgefühl wieder lebensvoll, so hält es nicht mehr schwer, ein falsches Werk auf die Ordnungsbahn zu stellen. Zwar möchte dann ein abgewendetes Kind das begangene Unrecht als ganz ungeschehen wünschen, was aber gerecht nicht möglich ist. Ich will euch die Bedingung zeigen. Es wäre ungerecht, dürfte ein Gefallener, der mir die ihm überlassenen Zeiten stiehlt, nach Erkenntnis seines Unrechts sich einfach an den Ort und in die Zeit zurückversetzen, wo er einst mit mir, dem Urkern, rein verbunden war. Die Urzelle des Teilgeistes, der in das Geschöpf eingehüllte Kraftstoff meines universellen Geistes, kann niemals fallen, sondern einzig das Geschöpf als Seelenwesen oder als Kind in seiner freie Wille Befähigung. Was an schweren Opfern in solcher Lossagezeit der treuen Kinder wegen aufzubringen wäre, könnte ewig nicht ohne Ausgleich bleiben. Darum müsste solcher Teilgeist die in seinen Lebenslauf eingefallenen Schmutzstoffe ausmerzen. Und das ist nicht so schnell getan. Es müssten Ort und Zeit gegeben werden, wo selbst ein Unrat aufzuspeichern wäre, bis eine Rückverwandlung vor sich gehen kann. Denn die Schöpfung nimmt nicht ohne weiteres ausgestoßenen Schmutzstoff an. Das Licht, in Kindern oder auch im Werk, brächte die Verwandlung auf. Doch solange es noch Reste gäbe, könnte solch ein Teilgeist meine Feste nicht als eine Tür passieren. Dann erlebte er eine lastenvolle Ewigkeit, selbst wenn die Gnade sie verkürzen würde. Dieses Ewigkeitsgefühl ist freilich keiner Tagewerkzeit entnommen, sondern immer gibt das Zeitgefühl die Last. Dieses wäre erst nach der Hälfte eines Rückweges der tatsächlichen Zeit anzupassen, was dann ein Werk der Gnade ist. Solcher Zeitverlust könnte mehrere Stunden eines Schaffenstages betreffen, aber auch nur Bruchteile einer Stunde. Das Gefühl lastender Ewigkeit hängt nicht davon ab. Aber alles würde dennoch mein unverrückbarer Wortsegen, den ich als Hochpriester dem Taturjahr verlieh, beherrschen. Und von diesen angefüllten Zeiten sind wahre Ewigkeiten. Ehe ihr aber weiteren Einblick in die Gestaltung des Tagesablaufs nehmt, muss anderes geschehen. Das Äußere hat mit dem Inneren Schritt zu halten, sonst wird eine Seite zu stark belastet, die andere zu leicht erschlaffen. Auch dieser Hinweis ist kein nebensächliches Merkmal der Verbindung des inneren und äußeren Kraftbewusstseins. Denn ist die innere Erkenntnis rüstig ausgeschritten, so muss eine sichtbar fruchtbringende Tat ersprießen, sonst würde jede Art Erkenntnis wenig nützen, ja sogar zum Ballast werden, weil auch die Erkenntnis eine Bürde ist, die der Ausgleichung bedarf. Damit wächst beides gleichmäßig, das Innere und das Äußere, wie ich es vorgesehen habe. Auch umgekehrt entsteht ein Mangel, bleibt ein Kind mehr äußerlich bestrebt. Viele Taten können hohlen Nüssen gleichen. Wer dazu noch sagt, es kommt nur auf die Taten an, der ist ein Schalk, weil er versucht, mich um die Arbeit zu betrügen. Ehe es das Äußerliche gab, war der innere Lebensgeist. Bevor die Taturschöpfung in das Blickfeld ihres Werdens rückte, erstand die innere Personifikation. Nicht zuerst die Teilgeister erhielten ihre Lebensform, sondern ich war ewig Urlicht im Urlicht, Ursein im Ursein. Die äußere Gestaltung folgte nach dem Fertigen in mir, gedacht und ausgesprochen. Keinem Teilgeist gelingen gute, dem Gesamtwerk dienstbare Taten, wenn er nicht im Voraus seiner Urzelle ihre von mir eingeräumte hohe Herrschaft überlässt, was durch jeweilige Wechselfolge zwischen innerer Erkenntnis und der Tat geschieht. So nun auch bei euch. Die Belehrung als innerer Samen kann etwas gestoppt werden, damit die Tat als Frucht zur Reife kommt, was seine Zeit bedarf. Da steigt bei unserem Michael die vergessene Frage auf: Was soll ich bauen? Das Haus steht fertig da. Ja, ja, da wird guter Rat wohl teuer sein. Am besten ist, wir begeben uns ins Freie. Etwa hilft die Ursonne wieder, die Michael und Elia ein rechtes Sonnenlicht verleihen kann und der schöne Schöpfungstag des Willens nicht leer auszugehen braucht. Also führe uns ins Freie, Cherub Michael, weil du hier der Hausherr bist. Ich bin dein Gast. Andächtig lauschten die Kinder der Belehrung, die wie Wasser über aufnahmebereite Auen flutete. Ja, die Wasser. Es war doch wohl nicht früher an der Zeit, solche Lichtwahrheiten zu ertragen. Michael sagt: O ewig heiliger Ur, Schöpfer, Priester, Gott und Vater, wir stehen in deinem Licht, inmitten der alles beseligenden Strahlung, in welcher du Kulminationspunkt bist, wie die Lichtfunken, die ihre ewig geordnete Straße um dich nehmen. Du hast uns deinen Lebensborn in einer Weise aufgetan, dass es uns allmählich dämmert, wer und was du eigentlich bist, aber auch wer und was wir sein dürfen. Doch nimm zuerst den Dank von uns allen an, als eine wohlgefällige, dich ehrende Anbetung. Dich preisen wir und beugen unsere Knie. Denn ewig heilig bist du, ewig heilig ist dein Name. Das Wunder unseres Werdens wird uns selber nie vollkommen klar, dürften wir auch bis ans Ende deines heiligen Taturjahres sehen. Es würde solch ein Blick wohl keine Seligkeit ergeben, denn wie eine Flut würde uns dein Licht bedecken. Du hast um unsert Willen das letzte Geheimnis einbehalten, indem ja die Vollendung unseres Seins und Lebens liegt und ein höchstes Ziel. Der Gottheitsbegriff Vater und Kind. O Herr, wunderbar ist diese Ordnung, hoch erhaben ist dein Wille. Dich preisen wir und beten dich an. Ewig einziger und wahrhaftiger. Du allein hast alle Macht, die Kraft der Gestaltung. Du hältst mit deiner Allgewalt das Werk und lässest deine Kinder unter deiner Stärke wohnen. Uns sind die Wunder deines Herzens offenbar geworden. Vernimm auch unseren Herzensschlag, der dich anbetet, ewiglich. Du bist heilig, o Herr, heilig, heilig und heilig bis in alle Ewigkeit. Amen. In die Anbetung stimmen alle ein. Sie pflanzt sich fort, hallt wieder und erscheint als leuchtende Sterne auf den Häuptern der Betenden. Als diese sehen und merken, dass die Sterne über ihnen bleiben, brechen sie in freudigsten Jubel aus. Ur tritt mitten unter sie und lässt sich mit hoher Herzensfreude ihre zaghaften Liebkosungen gefallen. Nun steht Michael ernst und demütig vor ihm und sagt: Allheiliger Vater, du nanntest mich den Herrn des Hauses, dich nanntest du den Gast. Mir kommt das Verhältnis ungleich vor. Gewiss bist du mir ewig der willkommenste Gast, sobald du diese Schwelle überschreitest, Doch möchte ich dich bitten, nicht nur das Gastrecht, sondern auch das Eigentümerrecht zu übernehmen. Denn erst, wenn ich dich als Grundeigentümer hier begrüßen kann, wird mir das Haus zum wahren Segen werden. Bin ich im Allerheiligsten, o mein Ur, dann bin ich allerdings dein Gast und will auch nichts anderes sein, weil du urewiglich der Eigentümer aller Dinge bist. Nun will ich aber dein Gebot befolgen. Über das Eigentümer- und Gastrecht wollest du uns bitte noch belehren, denn mir fehlt das tiefere Verstehen. Du hast recht, mein Michael. Doch gehen wir ins Freie, damit es bei euch gänzlich tagt, wie es das Werk verlangt. Auf dem freien Platze vor dem Haus erklärt Ur viele Dinge. Oftmals gleicht es einer inneren Wanderung durch Raum und Zeit. An einer terrassenförmigen Stelle setzt Ur sich nieder, umringt von den Seinen, er spricht. Meine Kinder, zumal du, zweiter Fürst, betrachtet euch am Heiligtum den Platz vor den vier Toren und prüft, was von dort dem Tag als Willewerk gegeben werden kann. Die Feste und das Wasser, darüber und darunter, muss in allen Einzelheiten werden. Wie befleißigt sich der Engel, unterstützt von Elia und den anderen, bis allgemach das Wort über die Urquelle und die Ströme, die Wasser und die Wässerlein zu innerer fester Form gelangt. Freudig blickt Michael Ur an. O Ur! Jetzt hat deine schönste Sonne mir ein rechtes Licht gebracht. Ja, du hast im Vorhinein gewusst. Stets der Gnadenstrahl deines Sonnenlichtes vermag zu helfen. Du sprachst dein urheiliges Wort. Es sammele sich das Wasser. Soll es aber nutzbar werden, ist es in Raum und Zeit zu leiten. Ich erkenne nun, wie die Hügelhäuser vor deinem Urzentrum als Auffang- und Weiterleitstelle des Lichtes zu errichten waren, so muß es mit dem Wasser auch geschehen. Jedes Haus braucht deshalb einen Brunnen, in dem deines Lebens bornes Wasser gesammelt werden kann, weil es von hier aus allen Tagen wie auch allen Werken in den Tagen segensreich vermittelt werden muss. Nun verstehe ich, warum mein Haus schon fertig gewesen ist. Das Heiligtum erstand zuerst als höchstes Sinnbild deines Lichtes, ein Ordnungswerk, ein konzentriertes Fundament für alle Tage. Die heiligen Wasserströme fließen ja nach deinem Willen und du hast sie durch ihn werden lassen. Soll daher vor meinem Hause eine Teil-Lebensquelle sein, die das Wasser aus dem Urquell aufnimmt und zum Segen deiner Schöpfung weiterleiten darf? Habe ich das Recht erkannt? Da führt Ur die Kinder in die Mitte des freien Platzes zurück und erwidert: Du hast es gut erkannt, mein Michael. Ja, wie sollten denn die Wasser über der Feste zu den Örtern unterhalb derselben kommen, wenn nicht durch die Feste selbst? Sie ist weniger Scheidewand als weit mehr Verbindung vom Inneren zum Äußeren, von mir zu Kind und Werk und wieder zurück. So schöpfe aus meinem urewigen Lebensborn, davon alle Durstigen zu laben sind. Bilde die Teilquelle als Brunnen des Willens vor deinem Haus und lasse seine Wasser durch die Schöpfungstage fließen. Mein Segen ist bei deinem Werk. Der Dank ist groß, den Ur entgegennehmen kann. In schöner Erkenntnis, sagt Elia. O liebevollster Vater, lass Michael den Brunnen bauen an dem Platz, wo gerade deine heiligen Füße stehen, denn da ist hochgesegnetes Land. Ur nimmt Elia an sein Herz. Mein Seraph, diese Bitte ist pur in dir entstanden, weil du in mir dein Höchstes siehst. So will ich dir und allen, die zu gleicher Erkenntnis kommen, einen reichen Rücksegen geben. Achtet wohl darauf. Wenn ich bei Kindern weile, die mir ihre Herzen willig weihen, soll der Ort, wo meine Füße stehen, der Kindesarbeit reiche Früchte bringen. Desgleichen auch von da, wo ihr Kinder in einem von mir geheiligten Dienste euch befindet für viele Kinder und deren Tagewerk. Nun will ich zur Seite treten, auf das unser Schöpfungsbrunnenbauer sein Werk beginnen und vollenden kann. 7 Schritte geht Ur auf die Hauspforte zu und die Kinder bilden mit ihm einen Kreis um den geweihten Platz. Michael und Elia bleiben im Ring vor ihrem König von Salem. Und Michael ruft laut: Ur, der ewig Heilige, will Licht und Leben spenden. Schon hat das Licht in großer Fülle seinen Weg aus der Urewigkeit zu Raum und Zeit genommen. Nun soll das Wasser folgen. Wo Urs Füße standen, da werde mir ein Brunnen, in dem sich das heilige Urquellwasser sammeln kann. Kraft des vom höchsten Herrn gegebenen Lebensimpulses will ich es weiterleiten in den zweiten Schöpfungstag und in alle von Urs heiliger Hand gesegneten Tage des Taturjahres. Es werde im heiligen gerechten Willen voll großer Güte und Gnade. Wasser, sammle dich am Ort, den Ur gesegnet hat. Werde Brunnen und ströme 7-fach hinaus in Raum und Zeit der heiligen Urewigkeit. Michael und Elia begeben sich an Urs beide Seiten. Alsbald hört man ein donnerartiges Geräusch. Der Boden zittert. Und an der gesegneten Stelle bricht ein Wasserstrahl hervor, gleich einer gewaltigen Fontäne. Fällt aber bald zurück als sanfter, belebender Regen. Oh, welch ein Wunder! Ein fest ummauerter Brunnen wird sichtbar, und das Wasser sammelt sich darin. Aus 7 Öffnungen nehmen 7 Ströme ihren Lauf. Ur geht hin und setzt sich auf den Brunnenrand. Er spricht gütig zu den Kindern, die sich stehend um ihn scharen. Michael hat ja seinen Willen wirken lassen. Das Wasser drang bis zur 7. Grenze hoch. Doch warum, Michael, hast du aus meiner 4-Stromquelle einen 7-fachen Willensbrunnen werden lassen? Sieh, deine Lichtgeschwister sind im Zweifel, ob das meinem Willen ganz entspricht. Der Brunnen vor dem Heiligtum lässt nur 4 Ströme fließen, du jedoch beanspruchst 7. Ja, ja, ein Baumeister soll im Vorhinein bedenken, ob seine Arbeit dauernden Nutzen hat, was immer auf dem Ordnungsweg geschieht. Umbauen hat wenig Wert, denn das muss man tun, wenn das erste Bauwerk Fehler zeigt oder der Erbauer nicht genügend inneres und äußeres Vermögen hat. Nun, Michael, was kannst du erwidern? Michael erschreckt, denn Urs Worte deuten falsches Wirken an. Doch wie mild ist sein freundliches Gesicht. Er will in allem sie auf freie Bahn geleiten. Da entgegnet er: Vater der Barmherzigkeit, du sprachst zu mir, als sei ich beinahe deinesgleichen. Was so unmöglich ist, wie unmöglich ein Schöpfungstag die Fülle eines Urjahres in sich tragen kann. Beging ich einen Fehler, so lege ihn deinem Willefürsten nicht zur Last, Allheiliger. Denn mich beherrschte dein Lebenswasser, das du uns im höchsten Maße schenktest, so reich fortzuleiten, wie es mir immer möglich ist. Du bist ewig unteilbar. Wahrhaftig ist dein Name. Um dich aber so zu offenbaren, damit deine Kinder in dir nicht nur ein heilig, unnahbares Licht erblicken müssten, sondern allezeit den guten Vater, der sie voll Gnade an sich drücken will, gabst du dir selber 4 Enthüllungsformen, unterschiedlich dargestellt, gleich den 4 Herzkammern zu einem einheitlichen Herzen urgebildet. Auf diese Weise gabst du uns dein Blut als Lebensquell, weil deine Ureinheit von keinem Kind ertragen werden kann. So bist du Schöpfer, Priester, Gott und Vater und gibst von jedem ein Viertel und von deinem Urwesen entsprechend, wenn du dich uns offenbarst. Deshalb zeigtest du im Sinnbild die vier Ströme, die Tiefe, Höhe und Weite beleben und die in deine allheilige Nähe wiederkehren. Du gabst den vier Enthüllungsformen deine urewigen Sinneskräfte, die sieben Grundlebensstrahlen oder Eigenschaften. Diese hast du in uns Fürsten Werk gestaltet. Machtest du uns aber nicht im Gnadenlicht zu deiner Feste? So wollte ich deine siebenfache hehre Strahlung symbolisieren, wie du sie aus deinen vier Herzkammern offenbartest. Nun, wie du ewig Ur wahrhaftig bist, so können deine Kinder in der Gemeinschaft auch ein Ganzes bilden, nämlich den Brunnen vor dem Haus. Dürfte es demnach nicht rechtlich sein, aus den vier Strömen deines Urherzens die großen sieben Wasserläufe auszusenden? Da es deine Feste und dein Himmel ist, kann durch die Feste aus dem vierfachen Lebensquell ein siebenfacher Strom geleitet werden, der erst unter deiner Feste sich in die Wasserläufe aufzuteilen hat. Das, heiliger Ur, war mein Gedanke, der nicht ohne oder etwa wieder deine Ordnung gestaltet werden sollte. Und hätte nun mein Wille keinen Ordnungsgrund gehabt, könnten dann wir Kinder solch erhabenstes und schönstes Schöpfungswunder je erleben? Mein Haus stand fertig da, und ich habe erkannt, dass man kein Ordnungswerk zu wiederholen braucht. Es ist. Also muss es auch dem Kommenden verbleiben. Die Ordnung schuf die Kraftzentren deines Lichtes, und ich habe nichts anderes zu tun, als es in Demut hinzunehmen. Doch so viel ich Lichtanteil besitzen darf, soll er diesem Haus zugute kommen, so wie allem, was daraus dem Tag erstehen wird. Habe ich die Arbeit recht bedacht, dann will ich abermals dich lobend mich in Demut neigen, denn deine Ursonne hat mir das Verständnis zugesandt. Sollte es dennoch nicht nach deinem hochheiligen Willen gewesen sein, so bitte ich, lehre du mich, ihn besser zu erkennen und auszuüben. Alle sind über Michaels lange Rede erstaunt. Doch warten sie auf das hohe Urteil, denn sie nehmen nicht für sich in Anspruch, Urs Gedankenbahnen richtig zu erfassen. Aber das heilige Angesicht kommt ihnen wie verändert vor, noch mehr von freundlichstem Licht und Güte überstrahlt. Dankbar erkennen sie, Michael handelte zu Urs besonderer Schöpferfreude. Dessen werden sie gewiss als Ur entgegnet. Michael, mein Willeträger, jetzt rede ich zu dir als zu meinem Willen selbst, darüber hinaus zu dir als meinem Kind und also auch zu allen. Gewiss haben Ursonne und Urquell dir die beste Erkenntnis zugeleitet. Doch würde meine Sonne noch so viel des hellsten Lichtes geben, dazu mein Quell das Lebenswasser, und käme beides über euch gleich dem fortgesetzten Segensstrom, so wäre das doch wenig Nütze, gäbe sich das Kind nicht willig dieser Segnung hin. Die Fülle bleibt euch ewig zugedacht. Allein das Gesetz des freien Willens ist den Kindern und nicht mir gegeben. Darum liegt es meistens an den Kindern, ob sie der Segensflut teilhaftig werden oder nicht. Du, Michael, verspürst diese Licht- und Wasserflut, hast sie aber aus pur eigenem Vermögen in dich eingehen lassen, sogar mit Willenskraft herbeigezogen und dir einverleibt. Wahrlich, weil du mit großer eigener Erkenntnis, wie Elia zuvor bei der Wahl des Brunnenplatzes, mein Schöpferwort zur Tat gestaltet hast, soll einst geschehen. Würde der freie Wille ohne Einhaltung der gerechtgestellten Bedingungen wieder Licht und Lebensquell erhoben, so soll der Wille erster Wächter meines Heiligtums sein. Das gilt bis ans Ziel des Taturjahres. Ja, meine Kinder, aus den vier Quellströmen sieben Hauptwasserläufe herzuleiten, geschah in vollster Ordnung. Selig seid ihr, wenn ihr siebenfach aufnehmt und siebenfach vergeltet, wie ihr erhalten habt. Nun wollen wir einen Gang über den Hügel tun, um Michaels Arbeit zu bewundern. Dabei wird noch mancherlei zu lernen sein. Anschließend spreche ich über das Eigentümer- und Gastrecht. Michael sieht mich durchaus als Eigentümer seines Hauses an. Nun, wir werden sehen, wie wir beide übereinkommen, damit Gast und Eigentümer zum ganz eigentlichen Recht gelangen. Der Hügel hat eine gewaltige Ausdehnung. Das Wunderbarste ist, dass von den sieben Wasserläufen nur einer den ganzen Hügel durcheilt. Freilich in einer vielfachen Verästelung. Die übrigen sechs Hauptläufe haben ihren Weg nach verschiedenen Richtungen um das Allerheiligste genommen. Warum ist das so? Fragt Sadhana. Ur antwortet. Meine liebliche Sadhana, das ist leicht zu erkennen. Siehe, um mein Urzentrum lagern sieben Hügel als Vorhüter der Feste. Sie müssen untereinander gut verbunden sein, was durch die Hauptwasserläufe geschieht. Jeder Eigenschaftsträger muss seinen Strom den anderen zuleiten und jeder so viel kleine oder kleinste Bäche abzweigen, als in seinem Bereichsteil Werke werden, in späterer Zukunft besonders für eigenbewusst lebende Kinder, wie ihr welche seid. Gerade sie müssen solchen Zufluss haben, denn ich sagte euch ja von der dem Teilgeist anhaftenden Urzelle. Ob der Teilgeist sich einmal eine Scheidewand errichtet oder nicht. Die Verbindung vom Urkern zur Urzelle ist niemals zu lösen. Zu all diesem, meine Sadhana, dienen die vielen Wasseradern. In ihnen ruhen die den Urzellen zuzuführenden Nährstoffe, kommend aus dem Urkern, aus mir. Nun erkennt ihr alle den Zweck und hohen Sinn dieser Gestaltung, und es herrscht in euch große Freude. Das sagt der siebente Lichtfürst. O, welche Barmherzigkeit, dass ein Kind auf diese gnadenreiche Verbindung immer da zurückgreifen darf. Damit hast du, ewig heiliger Ur, dich als Vater offenbart. Denn Barmherzigkeit, gestützt auf deine anderen Eigenschaften, kann im Voraus also handeln. Da gebührt dir auch im Voraus unser höchstmöglicher Dank, denn auch uns kommt das zugute. Deine Gedanken, große wie kleine, sind Werke, die zu deiner Zeit in Erscheinung treten. Du trägst nicht nur diesen einen Schöpfungstag vollendet in dir, sondern das ganze Taturjahr und sicherlich alle Räume und Zeiten deiner Urewigkeit, weil du der Urewigkeitsträger selber bist. Nimm für diese Wunder unser aller Dank entgegen. Siehe, den bringen dir unsere Herzen freudig dar. Gut, sehr gut gesprochen, mein Lichtfürst, erwidert Ur. Euer Dank wird ein Segensstrahl. Ja, es ist ein gnadenreiches Band, und weil du erkenntnisreich gewesen bist, soll die Barmherzigkeit als Segen allen Kindern werden. Bewahre ihn in deinem Innern für jenen Schöpfungstag, der dir zugedacht sein wird. Doch halte ihn für jeden anderen Tag bereit, sollte er zuvor benötigt werden, ehe die Barmherzigkeit die Tagregentschaft übernimmt. Dann ist er über eine andere Eigenschaft zu spenden, bis ein Schöpfungssegen, etwa ein Erlösungssegen, daraus werden muss. Wir kehren nun zurück zum Haus des Michael. Der Hausherr brennt darauf, seine Gäste zu bewirten. Ur lächelt, auch die Kinder, denn Michael schaut drein, als wolle er sagen, den Wirt will ich gern machen, aber nicht als Eigentümer. Sie gehen über weite, lichtbestrahlte Gefilde. Zunehmend enthüllt sich alle Herrlichkeit des hohen Hauses, je mehr Urbelehrungen über den Willen, über andere Strahlung und deren Verbindungen erteilt. Die Kinder sehen, ob zwar erst bildlich, eine herrlich schöne Stadt. Sadhana ruft, O du Stadt mit goldenen Gassen! Ja, sie hat recht, denn das goldene Licht der Ursonne flutet über die Städte und hüllt sie wie in ein flimmerndes Gewebe ein. Wieder am Brunnen angelangt, gehen sie ins Haus. Ur entfacht das Feuer, begibt sich auf den Thron, und nachdem die Kinder ihre Stühle eingenommen haben, die dem Altar näher stehen als im Heiligtum dem Schöpfungsherd, fragt er zuerst den Michael. Mein Engelsfürst, wolltest du uns nicht bewirten? Sieh, auf dem weiten Weg haben wir viel in uns aufgenommen. Das will getragen sein. Wir brauchen daher eine Stärkung, damit das geistig Genossene völlig verwertet wird. Michael entgegnet. Unser heilig liebevollster Vater, für die angeforderte Stärkung will ich mit dir rechte Sorge tragen. Dir, meinem Ur, gilt als ein sicher wohlgefälliger Trunk mein Herz und meinen Lichtgeschwistern, was ich zu geben schuldig bin. Doch wie du Inneres durch Äußeres verkörperst und das Außen durch das Innen segnest, so sollen meine Gaben äußerlich gestaltet sein. Ich bitte dich daher, mich mit Elia einen Augenblick zu entlassen, und mit deiner Hilfe bringen wir das Richtige herbei. Handelt nach eurer Erkenntnis, Michael, Elia. Verlasst euch aber nicht allein auf meine Hilfe. Ihr sollt als freigeborene Kinder nicht immerzu an meinem Kleide hängen. Wäre dies gegeben, ich deutete es an, so genügten die mir vorbehaltenen, gerecht gestellten Bedingungen, und das freie Willegesetz wäre dadurch überflüssig, sowie völlig ohne Wert. Michael verneigt sich. Du gibst Seligkeiten, von denen eine die andere übertrifft. Dir danke ich, mein Ur. Er begibt sich mit Elia zum Brunnen. Sie wollen Ur als Dankgabe Wasser bringen, aber wie es schöpfen? Sagt Elia, Michael, lass mich Becher schaffen. Becher? Wie meinst du das? Auf dem heiligen Herd steht ein Gefäß, zwischen Feuer und Schöpfungsbuch, in das ich Wasser füllen ließe. Denn schöpfst du es mit deinen Händen, kannst du wohl ein wenig trinken, aber so lässt sich's nicht weiter tragen. Wie wahr, Elia, gern überlasse ich dir dieses Werk. Elia fragt innerlich, ob sie das heilige Gerät als Vorbild nehmen dürfe. Sie erhält ein trostreiches Wort. Wer nach meinen Dingen schaut und zur Freude anderer handelt, der tut nach meinem Wohlgefallen. Da legt Elia ihre Hände auf den Brunnenrand und schafft 9 Becher nach der Form des heiligen Symbols. Einen großen für Ur, 8 kleine für die Kinder. Sie leuchten wie schimmerndes Kristall. Dass das Gerät des heiligen Herdes einmal zum Opferkelch wird, ist dem Werk nicht offenbar. Michael und Elia tragen jubelnd die gefüllten Becher in ihr Haus. Ur belobt Elia, und als alle kosten, merken sie erstmals die Bedeutung. Sie trinken vom Schöpfungsquell. Der Herr erklärt das neue Sinnbild und spricht anschließend über das Eigentümer- und Gastrecht. Er sagt: Meine Sadhana und Engelsfürsten, die Verbindung zwischen mir und euch ist eine einzige und eine doppelte. Ihr seid aus mir gezeugt, aus meinem Lebensgeist geboren. Das ist ewiglich die ursächliche Verbindung. Die doppelte wird aus der ersten hergeleitet, und zwar der Werke wegen. Im Aufbau meines inneren Kraftbewusstseins bleibt die ursächliche Verbindung bestehen, wozu eurerseits es nichts bedarf, was zu mir führen müsste, weil in mir kein Einzelbildnis lebt. Äußerlich und im Sinne jeweiliger Werke findet die doppelte Verbindung als wechselseitiges Geben und Nehmen statt. Bin ich zwar auch hier zuerst der Gebende, womit ein Sondersegen auf euch fällt, muss aber der Empfänger sofort Rückgeber werden, muss aus eigener Erkenntnis mit Ernst und großem Fleiße die Verbindung mit mir wollen. Denn ich habe sie mit hehrem Ernst und Gottes Eifer angestrebt und Kraft des vorerwähnten Sondersegens zu einer fortdauernden gemacht, was ich bei der Erklärung über Urkern und Urzelle schon bewies. Das Verhältnis der Doppelverbindung kann jedes Geschöpf zum vollendeten Kinde machen. Ich gab im Vorhinein die Voraussetzung dazu. Letztere veranlasst aber nicht bloß mich, Weg und Steg offen zu halten, mich zu den meinen zu begeben, sondern auch die Kinder sollen zu mir gehen, was ganz bewusst und aus sich selbst, mit eigener Anstrengung aus gesteigerter Erkenntnis zu geschehen hat. Ich verweise auf die dem Tatzyklus verliehenen Grundpfeiler, die zu meinen Gunsten vorbehaltenen Bedingungen, den zu euren Gunsten gegebenen freien Willen. Hierin ruht die segensvollste Verbindung, ob ihr nun Geschöpfe, Geister, Seelenwesen oder alles in allem seid, was das Ziel jedes Einzeltages ist. Hingeht ihr unentwegt von meiner Hilfe ab. Wahrlich, ihr wäret nur Geschöpfe und könntet euch unter derart magerer Bedingung nicht einmal zum freien Geist entfalten, viel weniger denn zum Seelenwesen oder gar zum Kind. Gewiss bedarf es allenthalben meiner Hände, die zu höchstmöglicher Vollendungsstufe helfen. Doch das untersteht der Erstverbindung, die ohne sichtbares Werk aus mir, die unwandelbare zwischen Urkern und Urzelle ist. Da es sich hier lediglich um mein Geben handelt, hängt dieses weder mit den Bedingungen, wie auch nicht mit dem Freiheitsgesetz zusammen, sondern ist eine rein innere Urangelegenheit. Damit ist diese Hilfe gleichfalls unabhängig von meinem Schöpferwillen, sowie auch von anderen Eigenschaften und bringt meine freigeborenen Kinder in keiner Weise in irgendeine falsche Abhängigkeit.